Dieser Podcast wird von Dr.Lieb gesponsert. Mit der digitalen Komplettlösung von Dr.Lieb steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre Patientenkommunikation genau nach Ihren Anforderungen. Mehr auf info.drlieb.de. Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dietmar Glöckner zum Thema Arzneimittellieferengpässe. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant. Wieder mit einem Beitrag mit dem Gastgeber meiner Wenigkeit, Markus Wibbeler. Ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung und ich habe heute mal bewusst nicht direkt gesagt Pflegewissenschaft, weil wir heute ein Querschnittsthema bedienen, und zwar das Thema Arzneimittel und Arzneimittellieferengpässe. Sicherlich auch ein Thema, was in der Pflege eine wichtige Rolle spielt, aber natürlich auch alle anderen Gesundheitsberufe betrifft, weil ja wesentliche Therapieprinzipien auf Arzneimitteltherapien meistens basieren oder ein Element davon eben Arzneimittel sind und auch in den letzten Monaten immer wieder darüber diskutiert wurde, ja, wie passiert das eigentlich, wo kommen Arzneimittellieferengpässe eigentlich her, kann man das irgendwie erklären, vielleicht sogar beseitigen und gibt es vielleicht auch Möglichkeiten herauszufinden, welche Gruppen oder Arzneimittel besonders knapp sind und sich vielleicht auch ein bisschen darauf einzustellen. Über all das wollen wir heute reden. Ich habe mir hier einen Studiogast eingeladen, der dazu Auskunft geben kann. Und er wird sich natürlich auch gleich nochmal vorstellen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Sei gespannt. Und ja, dann würde ich sagen, Herr Glöckner, mögen Sie sich vielleicht einmal vorstellen und natürlich auch ein bisschen was zu Ihrer Organisation sagen.
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dietmar Glöckner. Ich bin Diplom-Mathematiker und Referent am Deutschen Arzneiprüfungsinstitut in Berlin. Das DABI ist ein gemeinnütziger Verein. Ein Zweck des Vereins, so schön mit Satzungen festgesetzt, ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, sowie die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege. Das heißt, das DABI gibt es sogar schon seit 70 Jahren, kurz nach dem Krieg wurde es gegründet. Aber vor allem jetzt seit ungefähr 20 Jahren beschäftigen wir uns mit Arzneimittelversorgungsforschung. Das heißt, Richtung IT, wir haben ein Data Warehouse, in dem wir mehrere Milliarden Rezeptabrechnungsdaten gespeichert haben und auswerten, ungefähr der letzten gut 20 Jahre eben. Und das ist eine sehr spannende Sache.
Ja, 70 Jahre, das ist schon eine ganz schön lange Historie. Da können Sie auf viele Daten sicherlich auch zurückblicken und unterschiedliche Themengebiete. Also total interessant. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sind, Herr Glöckner. Ja, dann lassen Sie uns doch einsteigen mit der ersten Frage. Und da habe ich folgende. Und zwar, wir haben es ja mit dem Arzneimittelmarkt in einem Bereich zu tun, der sehr stark reguliert ist. Wir erinnern uns an das Thema klinische Forschung, Zulassung, all das sind so Dinge, die Preisfindung. Es gibt eigentlich keinen Bereich, der nicht stark reguliert ist, aus guten Gründen sicherlich auch. Und da ist natürlich die Frage, ist das eigentlich eine Regulierungslücke, dass eben es zu Arzneimittellieferengpässen kommt? Oder wo würden Sie sagen, sind denn die Hauptgründe für diese Situation?
Ja, ich denke mal, vielleicht ein bisschen einen halben Schritt zurück machen, dass wir uns einfach erstmal anschauen, Lieferketten, was ist das eigentlich? Also, das heißt, da gibt es ja auch in der Tat sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten und Prozesslängen. Das heißt, einfach mal ein vereinfachtes Beispiel betrachten. Also wenn wir jetzt nochmal so diese Einrichtung und Betriebnahme von Produktionsstätten mit hinzufügen. Fangen wir einfach mal an damit mit der Herstellung der Wirkstoffvorstufe und der Wirkstoffe und der Fertigarzneimittel, zum Beispiel in Asien, China, Indien und so weiter. Dann hat man den Transport, dann in EU die Einfuhr in die EU, dann das ganze Thema Lager und Vertrieb in Deutschland selbst, der pharmazeutische Unternehmer betreibt ein Lager, dann der pharmazeutische Großhandel, dann am Ende natürlich klar die Abgabekette, die Apotheke. Das heißt, wir haben dort in einzelnen Positionen, klar, der Transport aus Asien nach EU dauert etwas länger, Letztens habe ich am Ende einen Bericht gehört, dass wenn man dann nicht an den Suezkanal kommt und unten durch an Afrika unten am Kap Horn vorbei muss, das dauert teilweise 10 bis 14 Tage länger. Und da kann man sich überlegen, wenn man da halt irgendwo was eingreifen will, das ist alles sehr zeitverzögert. Ne? Und das ist ganz wichtig halt. Also ich würde schon sagen, dass das diese Lieferketten also nicht eine Art der Regulierungskögel sind. Es hat mir die Frage halt, also man versucht schon, die Lieferkette zu regulieren. Die Ergebnisse sind halt meistens stark für Zeit verzögert. Ist klar, wenn man sagt, man hat irgendwie so, setzt ganz vorne an, man hat dann quasi auch nur eine mittelbare Lösung, eine mittelbare Regulierung oder unmittelbare Regulierung, muss man sich überlegen. Also zum Beispiel einfach mal, wenn man sich überlegt, ganz vorne Lieferkette ansetzen will, kurzfristige Anreize jetzt Produktion zurück in die EU zu holen. Also dem entgegen steht natürlich dann da die Forderung des pharmazeutischen Unternehmers und zum Beispiel nach Planungssicherheit. Da sagt sich, ja, was nützt mir das, wenn jetzt irgendwo mal 50 Cent irgendwas erhöht wird? Wenn man sich überlegt, dass deswegen hatte ich das vorhin, diese Einrichtung in die Betriebnahme von Produktionsstätten auch noch mit quasi erweitert, die Lieferkette erweitert, weil das ist nicht eine Sache von, ich sag mal, ein paar Monaten. Das ist dann eine Sache von Jahren zum Teil. Und bis dann sich solche an Produktionsstätte rentiert hat, da muss schon einiges dann quasi verkauft worden sein. Und dann sagen die Unternehmen natürlich, klar, wir brauchen eine Planungssicherheit. Da kann ich sagen, dass nach 2 Jahren, 3 Jahren wird dieses Gesetz wieder geändert, wie das dann regelt. Und dann hat man quasi zwar seinen Standort aufgebaut, aber muss ihn quasi bald wieder zumachen. Also ist, andererseits ist es auch meistens oft mal so, dass fast schon, kann man sagen, eher ein zu viel an Regulierung. Ja. Klassisches Beispiel, die Abgabe in den Apotheken. Ja, da gibt es ja da, ich bin froh, dass ich kein Apotheker bin, hier diese Austauschauflagen sind extrem komplex und es wird immer, sagen wir, statt eine saubere Sache aufzusetzen, immer wieder mal klein was dran gebaut, immer dran geflickt und da was gejustiert und da was angepasst. Und im Ergebnis, dadurch durch die ganze komplexe Auflagengeschichten, ist quasi die ganze Lieferkette, die Versorgung wird dann doch durchaus merklich ausgebremst. Ich will nicht sagen zurückgesetzt, aber das wird stark ausgebremst. Also. Und das hat zur Folge, dass der Apotheker natürlich dann oftmals Rücksprache halten muss mit der Arztpraxis, wenn irgendwas nicht abgeben werden kann und es muss nach Alternativen gefunden werden. Und aufgrund der Auflagen kann das nicht eigenständig machen in seinem eigenen Entscheidungsspielraum, sondern muss Rücksprache mit dem Arzt halten. Oder halt noch schlimmer, dann der Patient muss zurück in die Praxis, muss dort halt ein neues Rezept ausgestellt bekommen. Und das ist natürlich dann fast schon, kann man sagen, ein zu viel an Regulierung.
Herr Klöckner, wie ist das denn? Sie hatten ja die Lieferketten nochmal angesprochen, haben das so ein bisschen beleuchtet. Jetzt ist ja auch schon vielen zu Ohren gekommen, dass das mittlerweile ein internationaler Markt ist. Wenige Arzneimittel anscheinend noch in der Europäischen Union und vielleicht schon gar nicht mehr in Deutschland hergestellt werden. So scheint es ja. Muss man sich das dann so vorstellen, dass einzelne Länder für die gesamte Welt heute die Grundstoffe herstellen? Und wenn da etwas in Verzögerung gerät, auch Arzneimittellieferengpässe international ein Problem sind, meine Frage zielt so ein bisschen darauf ab, ist das ein deutsches Phänomen oder habe ich das auch in Frankreich, den USA, im Vereinigten Königreich? Weil ja, wenn diese Lieferketten sich verändern, Sie hatten den Suezkanal angesprochen, würde ich ja annehmen, dass auch in vielen anderen Industrieländern eben auch diese Herstellungskapazitäten nicht mehr bestehen. Oder wie gesagt, ist das eine relativ deutsche Fragestellung.
Also das Thema ist definitiv global anzusehen, also das ist ganz klar. Man kann ja nicht jetzt jedes Land für sich irgendwie seinen eigenen Plan machen. Einfach ganz prominentes Beispiel Amoxicillin. Ne? Wenn man sich da überlegt, dass die Wirkstoffvorstufe wird zu 90% in China produziert. Und das ist natürlich dann einfach, wenn da jetzt, hier kennt man ja aus der Corona-Covid-Geschichte, dass man sagt, okay, da werden auch mal eben die Häfen zugemacht. Da kann man sich vorstellen, da gibt es einen Versorgungsengpass und wird dann doch ziemlich stark, hat dann auch global, weil wenn sie 90% der gesamten Weltmenge produzieren, das fällt mal eben weg. Ich glaube, in Europa sind es 5% noch, in Österreich gibt es noch einen Standard. Und das ist dann ziemlich dramatisch. Ne? Das ist, andererseits ist auch so, es gibt in der Tat auch dann durchaus auch, sag mal, ausgemachte Probleme hier in Deutschland. kleine Anekdote vor einiger Zeit. Also wir beim Davis sind quasi auf europäischer Ebene unterwegs. Das heißt, wir arbeiten zusammen mit anderen europäischen Ländern an so einem paneuropäischen Lieferengpassprojekt. Und da gab es dann immer solche, ich nenne mir so Video-Meetings. Und dann das ist jetzt momentan die Phase auch des Proof of Concept. Das heißt, wir erstellen so eine Liste von Wirkstoffen, die wir quasi erstmal bevorzugt untersuchen wollen. Und da konnte jeder seinen Beitrag leisten. Das heißt, jeder konnte sagen, okay, der Wirkstoff, die Wirkstoffe sind für uns, auch bei uns in Deutschland und in dem nationalen Land halt relevant. Und genau, da haben wir eins vorgeschlagen. Und witzigerweise haben uns alle auf dem Bildschirm ganz irritiert angeschaut, weil in deren Ländern gab es dieses ASML, war überhaupt kein Thema. Es war nur ich weiß nicht mehr genau, welches Wirkstoff es war. Es war nur hier in Deutschland ein Thema gewesen. Und das war schon ein bisschen irritierend auch gewesen. Das wirkt dann einfach aufgrund der nationalen, ich vermute mal, der Arzneimittelmarkt in Deutschland ist riesengroß. Ne? Aber halt dieses ganze Preisgebilde, kennt wahrscheinlich der eine oder andere diese Rabattverträge mit Krankenkassen, die dann quasi schon den Preis ziemlich drücken können. Und dann sagt sich irgendein Unternehmen halt, der nicht mit in die damit gewonnen hat, bei der Ausschreibung und da hinten rausfällt, ob er sich dann das eine oder andere Produkt weiter auch wirklich dann fortsetzen möchte und anbieten will. Und so entsteht quasi eine Art Preisspirale nach unten, der Wettbewerb verschärft sich immer mehr. Und das sagt sich natürlich ein Unternehmen, ich habe zwar einen riesen Markt in Deutschland, aber im Ausland bekomme ich zum Beispiel vielleicht ein paar Euro mehr. Das ist nicht dann spekulativ, aber es liegt halt im Ermessen des Unternehmens, wenn er sagt, er hat eine ziemlich regulierte Einnahmequelle, eine begrenzte Einnahmequelle, muss halt seine Kosten auch dann da irgendwie sehen, dass er das alles geregelt bekommt. Das geht dann nur hin, indem er quasi dann auch seine Kosten senken kann. Das ist dann einfach der Ansatz, das ist einfach zum Beispiel, das ist irgendwo auch fast unverständlich, dadurch dann ins Ausland verlagert. Ne?
Lassen Sie uns doch vielleicht einen Blick auf das Thema werfen, was Sie auch gerade schon angeschnitten haben. Welche Gruppen oder Arzneimittel sind denn besonders gefährdet? Können Sie uns da einen kleinen Einblick geben, was besonders häufig auffällig wird bei Arzneimittellieferengpässen?
Ja, das ist so, also im Prinzip grundsätzlich, wie gesagt, ich bin ja Mathematiker, ich versuche gerne Dinge zu analysieren. Also die Analyse ist hier eigentlich recht einfach. Aber das Problem ist natürlich näher, die Erkenntnisse dann umzusetzen. Wenn man sich einmal, sag mal, drei Aspekte überlegt, einmal die Lieferkette an sich, ne, die ganzen Anfälligkeiten und Resilienzen und als zweites die, wenn man auch mal betrachtet, die Motivation, Gesundheitsversorgung, Ethik und dann nochmal das dritte, die Motivation, Finanzen. Die drei Punkte sich überlegt und analysiert, dann sieht man einfach dann, dass die Arzneimittel bzw. die Arzneimittelgruppen, welche am Ende einer so labilen und gar, was ich gar nachhaltig gestörten Lieferkette stehen, diejenigen sind, die am besonders gefährdet sind. Ne? Und da kommen dann quasi unsere beiden Motivationen ins Spiel. Das heißt, die eine sagt, natürlich die Gesundheitsversorgung, Ethik, das darf nicht sein, dass es da Probleme gibt. Und die anderen sagen, die zweite Motivation, Finanzen, Lieferkette verbessern und heilen, das kostet eben Geld. Ne? Gut, raus geht's, sofern ein Heilen mit Geld oder grundsätzlich überhaupt möglich ist. Also Stichwort Katastrophen und Kriege, da ist ganz klar. Und das sind diese zwei Intentionen, zwei Motivationen, die immer so ein bisschen spielen. Das ist auch das Thema, was ich Finanzen, wenn zum Beispiel die Krankenkassen mit ins Spiel kommen, die haben halt die Aufgabe, halt die gesamten Kosten, das Budget, was ihnen zur Verfügung steht, entsprechend zu managen und entsprechend auch dann die Preise zu drücken. Andererseits sagt dann auch dann, wieder gesagt, der Unternehmer, der sagt, okay, ich muss auch irgendwie wirtschaften und Gewinner erwirtschaften. Aber ganz oben drüber steht natürlich dann immer auch dann die Gesundheitsversorgung, Ethik. Man schaut, das ist ein ganz hohes Gut. Da dürfte eigentlich das Geld kein Thema sein, aber wie gesagt, am Ende des Tages muss ja irgendjemand bezahlen. Das ist so dieses Zusammenspiel und daher ergeben sich dann die diversen, was wenn man von außen das betrachtet, Komplexitäten einfach. Das ist dann da, sich so immer so hin und her, über die Jahre hin und her entwickelt hat und das ist dann durchaus schwierig.
Also Sie würden sagen, die ethischen Aspekte sind jetzt irgendwie beißen sich so quasi mit den ökonomischen Anforderungen. Das bedeutet auch, dass wir festhalten können, dass vor allen Dingen Arzneimittel, die eine geringe Gewinnspanne versprechen, besonders gefährdet sind von Lieferengpässen. ohne dass ich jetzt einen guten Überblick über das Thema habe, ist ja bekannter geworden, so Themen wie Fiebersäfte oder so etwas. Ich vermute mal, das sind Arzneimittel, die eine besonders geringe Gewinnmarge versprechen. Oder wie würden Sie das beschreiben?
Also es gibt doch zum Glück noch die Ausnahme. Ich glaube, das ist ein österreichisches Unternehmen gewesen. Die haben gesagt, okay, das über die Jahre hinweg sind immer mehr, vor ein paar Jahren waren es noch irgendwie, so, ich glaube, 2, 3, 4 Unternehmen, immer von Jahr zu Jahr ist immer ein Unternehmen weggefallen. Und die sind dann quasi in der Tat als letztes übrig geblieben und haben gesagt, okay, unser Produkt ist halt auch nicht mehr rentabel, aber wir haben halt die gewisse Verantwortung und wir machen halt noch so weit zunächst, machen sie noch weiter. Ne? Aber es ist auch irgendwo eine Frage des Geldes und auch, wie lange man das dann durchhalten kann, wie man sowas dann quer subventioniert vielleicht durch andere Produkte. Aber es halt, das gibt es halt in der Tat auch, aber es ist nicht durchaus verständlich. Das heißt, die Unternehmen müssen halt Geld erwirtschaften. Das sind wirtschaftliche Unternehmen. Ne? Und da ist es durchaus verständlich. Andererseits halt liegt es halt auch in der Verantwortung, dass man da das, Entschuldigung, dass man da das entsprechend auch dann auch irgendwie steuert, mit Gesetzen, mit Regularien, dass es dann dieser Aspekt, diese Moderation, Gesundheitsversorgung, Versorgung, Ethik nicht hinten runterfällt dabei. Ne?
Glauben Sie denn, das ist eine Lösung, wenn man sagt, wir wollen dieses Problem vor allen Dingen durch marktwirtschaftliche Dynamik lösen und bieten höhere Preise, sodass wir auch im internationalen Wettbewerb, der ja vorhin auch nochmal anklang, einfach ja, besser dastehen als andere Länder und eben zukünftig dadurch das Problem beseitigen? Oder würden Sie sagen, naja, es ist ein Element, das andere wäre auf jeden Fall die Rückverlagerung von Produktionskapazitäten nach Deutschland, was ja wahrscheinlich auch darauf hinaus liefe, dass die Preiskalkulation verändert werden muss, weil ich könnte mir vorstellen, dass diese Investitionskosten besonders hoch sein können, auch gerade was diese ganzen Regularien und die Erfüllung von Vorschriften und Gesetzen in dem Bereich betrifft, auch viel Geld kostet und man dann ja auch erstmal die große Bandbreite an Arzneimitteln überhaupt ja gar nicht anbieten kann, sondern das ja ein Prozess ist wahrscheinlich über Jahrzehnte, bis man sagt, wir haben jetzt wieder einen relativ stabilen Produktionsbereich für Arzneimittel in Deutschland. Also führt letztendlich an der Erhöhung der Arzneimittelpreise für Fertigarzneimittel nichts vorbei oder wie, was würden Sie erwarten?
Ich sag mal, selbst wenn man die Preise erhöhen würde, wie schon eingangs dargestellt, das ist alles eine Sache, die jetzt nicht von heute auf morgen passiert. Das heißt, wenn Sie sagen, wir erhöhen die Preise, dann sagt der pharmazeutische Unternehmer natürlich berechtigterweise, ich brauche Planungssicherheit. Und weil das ist auch eine, deswegen habe ich eingangs bei der Definition von Lieferketten auch diese Produktionsstätten mit hereingenommen, weil die müssen erstmal da sein. Und wenn die nicht da sind, müssen die geschaffen werden. Und wie gesagt, das ist alles eine Sache, die eher in Monaten und Jahren zu rechnen wäre. Und deswegen, also kurzfristig bekommt man da keinen Fuß auf den Boden, denke ich mal. Das ist auch die Herausforderung. Weil die Probleme sind jetzt, die Patienten stehen jetzt, die Eltern stehen jetzt in den Apotheken und die Kinderärzte haben auch Probleme, wenn es um Antibiotika-Säfte geht und so weiter. Und da kann man nicht sagen, okay, ja, ich erhöhe den Preis und erwarte, dass quasi dann einen Monat später alles dann besser wird. Das ist halt die Schwierigkeit, das Dilemma. Es gibt halt Sachen, die man es ist halt schwierig, dann kurzfristig Maßnahmen zu finden, aber es wäre natürlich durchaus sinnvoll, dass man jetzt schon anfängt, langfristig dann entsprechende Maßnahmen, die erst vielleicht langfristig greifen, dass man die in Angriff nimmt. Aber in der Tat ist es schwierig, kurzfristig dann die Situation zu verändern.
Dann würde ich gerne noch fragen, die Produktionskapazitäten, die ins Ausland verlagert worden sind, haben wir denn ein Bild dafür, wie groß dieses Phänomen ist? Kann man sagen, im Vergleich vielleicht von vor 30 oder 40 Jahren, dass 50 oder 60% der Produktionskapazitäten im asiatischen Bereich liegen oder ist das oder haben wir da keinen guten Überblick? Wie stark ist das Phänomen der Verlagerung von Produktionskapazitäten ins Ausland?
Ja, es gab ja mal früher diesen Spruch, glaube ich, irgendwie die Deutschland-Apotheke der Welt oder irgendwie sowas. Das ist schon einiger Zeit nicht mehr. Aber es ist in der Tat, es gibt natürlich auch dann Produktionsstätten, die in Deutschland sind. Also hier wird nicht so, dass hier gar nichts mehr produziert wird. Auch in Europa, ist halt so diese Generika, diese, ich sag mal, diese Blockbuster, die große Mengen haben, die werden einfach, wo es teilweise wirklich in Centbereichen geht, und dann ist halt schwierig, das nochmal hier abzubilden, hier in Deutschland oder in Europa. Deswegen, wurden halt ins Ausland verlagert. Das ist natürlich ein Prozess gewesen, der über Jahre ging. Aber mir liegen jetzt keine konkreten jetzt Zahlen vor, die, was ich wie es vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren oder 40 Jahren war. Aber in der Tat, das ist ja nichts, was sich von heute auf morgen entwickelt. Ne? Dass irgendwie 90% von so einer Wirkstoffvorstufe in China dann produziert werden. Das ist ja nicht etwas von einem Jahr aufs nächste. Das ist, kann sich jeder vorstellen, eine gewisse Entwicklung, die dahinter steht.
Haben wir dann ein gutes System, um diese Probleme frühzeitig zu erkennen, indem wir sehen, weil es hat ja durchaus eine volkswirtschaftliche Dimension. Ne? Also wir müssen ja als Gesamtgesellschaft wahrscheinlich einen guten Überblick darüber haben, welche Arzneimittel sind in ausreichender Fülle vorhanden. Wo deutet sich aufgrund ja auch schon der langen Lieferketten an, dass wir nächstes Jahr zum Beispiel wieder erneut Engpässe haben und vielleicht können wir ja auch entsprechende Maßnahmen einleiten, vielleicht frühzeitig an der Verschreibungspraxis vielleicht auch was verändern, indem wir sagen, es gibt auch Alternativen zu den und den Arzneimitteln. Da sind ja sicherlich einige Dinge denkbar. Haben wir denn dafür ein gutes System, um das abzubilden oder sehen wir das erst, wenn der Großhändler das Regal leer hat?
Also der Fokus hier in Deutschland liegt vor allem auf den kritischen und wichtigen Arzneimitteln, ne? Und welche diese sind, wird definiert in diversen Listen, wie zum Beispiel Liste der versorgungsrelevanten Wirkstoffe, Liste der notwendigen Kinderarzneimittel oder jetzt hier die Dringlichkeitsliste für Kinderarzneimittel und so weiter. Die werden vom BfArM überwacht. Und da ist es so, dass auch dann pharmazeutische Unternehmer und pharmazeutische Großhandel zur Datenlieferung per Gesetz verpflichtet sind, und zwar bei Datenlieferung an das BfArM. Unter Umständen zum Teil auch verpflichtet an Krankenhäuser, das zu informieren und zu melden. Teilweise auch dann diese kennt man auch bereit, dass sie dann da freiwillig berichten können. Kennt vielleicht der eine oder andere schon diese Lieferengpass-Datenbank beim BfArM. Dort ist quasi so ein Agreement der Unternehmer, das ist okay, dass dann da auch freiwillig Informationen hingeliefert werden. Die ist auch, wie gesagt, stark eingeschränkt auf diese speziellen, also nicht, dass sie sich komplett verfehlen, halt das sind nur die Verschreibungspflichtigen, glaube ich, und so weiter. Und natürlich bleibt es natürlich bei Bedarf noch diese üblichen, ergänzend noch die gewerblichen Datenlieferanten, die es da gibt, die einfach die Sell-In, Sell-Out-Geschichten ermitteln und bereitstellen. Das Problem dabei ist aber, dass Arzneimittel und Wirkstoffe, die halt nicht auf diesen Listen stehen und halt mit denen nicht überwacht werden, die fallen da irgendwie durchs Raster. Ne? Das ist dann kennt man ja zum Beispiel, jetzt hat man mitbekommen, bei den ganzen Ibuprofen und Fiebersäften für Kinder, die sind halt nicht verschreibungspflichtig größtenteils, sondern gab es dann trotzdem Versorgungsherausforderungen diesmal. Ansonsten halt ist halt am BfArM angesiedelt, ein Beirat zu Liefer- und Versorgungsengpässen, sowie vom BMG jetzt neu eingerichtet, ein regelmäßig tagender Steuerungskreis, diese High-Level-AG, unter Beteiligung von Unternehmen, Kinder- und Jugendärzte und Hausärzte und der Apothekerschaft und weiteren. Also das ist schon, man hat da schon Instrumente und Gremien eingerichtet. Soweit ich es mitbekommen habe, jetzt in diesem neuen Lieferengpass, wie auch immer, genau, als dann mit Lieferengpass Bekämpfungs- und Versorgungsgesetz, dieses ALP-VVG, ist jetzt zum Beispiel auch geplant, ein Aufbau eines Frühwarnsystems. Das heißt, aber da ist noch offen, was der Umfang ist und die Verfügbarkeit und so weiter. Da bleibt es also spannend.
Ist das primär auf nationaler Ebene angesiedelt oder mischt sich auch die Europäische Union erfolgreich ein, um so ein Monitoring-System für die gesamten europäischen Unionsstaaten zur Verfügung zu stellen?
Da gibt es in der Tat diverse Großprojekte, wo dann, glaube ich, 20 und mehr Mitgliedsländer dann beteiligt sind. Und das ist schon seit einiger Zeit dabei, dass man da was entsprechend Monitoring aufsetzt. Die Herausforderungen dabei sind in der Tat auch die, das erleben wir auch bei diesem MedSAI-Projekt, dieses paneuropäische Projekt, mit dem wir auch dann beim DAPI unterwegs sind, ist teilweise auch die Abstimmung. Das heißt, ganz banal, der Arzneimittelmarkt in Spanien ist halt ein anderer als jetzt hier in Deutschland. Das ist angefangen von der Codierung. Das heißt, wie kann ich mein Arzneimittel überhaupt vergleichen, grenzüberschreitend? Da hat sich jetzt herausgestellt, zum Beispiel, dass wir dann sagen, okay, wir arbeiten nicht jetzt auf den einzelnen Produkten, Actual Medical Product, das heißt gerade auch von virtuellen Produkten, also VMPs, Virtual Medical Product, die stellen sich zusammen aus Wirkstoff, Wirkstärke und Darreichungsform und das kann man recht gut dann vergleichen. Also es ist eine Art virtuelle Produkte oder Arzneimittelgruppen, wenn man so will. Und Wir zum Beispiel beim MedSI, bei dem Projekt, kodieren das über dieses Nomad. Kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Krankenhausbereich. Und das heißt, es wird einmal kodiert. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr über irgendwelche Assembly-Bezeichnungen und Texte oder solche Sachen dann agieren. Man kann quasi Codes direkt dann vergleichen und dann europaweit grenzüberschreitend zusammenführen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, dass diese nationalen Unterschiede halt abzustimmen und auch zusammenzuführen. Aber in der Tat, da gibt es schon sehr, sehr große Projekte, die auch auf mehrere Jahre angelegt sind, wo man das versucht, dieses Monitoring da in den Griff zu bekommen. Meines Wissens gibt es auch entsprechende EU-Verordnungen oder Richtlinien, die schon geregelt haben, auch dann durchgreifen können auf die Daten, auf die Lagerbestandsdaten bei Großhändlern. Und ich glaube, es ist auch angedacht, sogar bis nun auf die Apotheker oder so. Das schon, kann man sich schon überlegen, es ist sehr, sehr umfangreich, wo man da versucht, so viel Daten wie möglich zusammenzuführen. Aber wie gesagt, das ist auch dann am Ende des Tages auch diese vielen Schwierigkeiten, die einzelnen nationalen Ausprägungen, der Märkte, wie auch die Artikel abgebildet sind. Hier in Deutschland haben wir diese Pharmazentralnummer, diese PZN. In anderen Ländern haben sie andere Nummern, irgendwie GTIN-Nummern und solche Sachen. Oder andere Länder arbeiten grundsätzlich nur mit dem SNOMED, die haben nichts anderes. Und es ist halt das alles unter einen Hut zu bekommen. Das ist quasi dann, das ist eine sehr große Herausforderung.
Wenn wir jetzt nochmal klinisch gucken, Herr Klöckner, haben Sie denn Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte, die ja dann vielleicht auch bei der Verordnung überlegen können, wie reagiere ich auf einen Engpass oder wie bereite ich mich auch vor, wieder auf die Zeit, wo es dann in der Beobachtung häufiger zu Lieferengpässen kommt? Gibt es da Empfehlungen, wie man sich verhalten sollte oder wo man schauen sollte für Empfehlungen, die dann gelten?
Also ich sag mal, es ist, glaube ich, recht schwierig, weil ich sag mal, zum Zeitpunkt der Verordnung liegen dem Arzt hier meist nicht so detaillierte Informationen vor, was nicht verfügbar ist, vor allem aktuell. Ist also schwierig. Also ich hätte vielleicht zwei konkret umsetzbare Tipps, die man vielleicht überlegen könnte. Also hilfreich ist auf jeden Fall immer ein guter Kontakt und eine gute Kommunikation zur Apotheke in der Nähe oder zu den Apotheken in der Nähe. Hört sich vielleicht erstmal banal an, aber ich denke mal, der regelmäßige Austausch zu aktuellen Engpässen oder halt auch vielleicht zur Zusammenarbeit, das ist ganz klar, wenn man sich überlegt, die Prozesse in der Apotheke einerseits und die Prozesse in der Arztpraxis andererseits, ich glaube, die harmonieren nicht so wirklich richtig von den Abläufen her. Das stelle ich mir ehrlich gesagt sehr schwierig vor, wenn jetzt da ein Apotheker versucht, in der Arztpraxis nochmal Rücksprache zu halten, da jemanden zu erreichen, der auch genau weiß, den Vorgang, um was es dann geht. Und daher denke ich mal, wäre es vielleicht ganz gut, wenn man sich einfach dann auch vor allem macht, was wichtig wäre, regelmäßig dann auch dann mal vielleicht mal zusammensetzt und abstimmt. Oder auch in der Tat sagt, okay, es ist ja auch schon fast was schade, wenn ein Arzt immer wieder das Gleiche verordnet, die gleichen Varianten und immer die sind noch nicht momentan nicht verfügbar. Wenn man sich da vielleicht einmal zusammensetzt und oder vielleicht regelmäßig abstimmt, dann würde es euch untereinander helfen, weil, wie schon öfters jetzt angesprochen, das ist heißt oder auch vielen bekannt ist, wenn es halt Probleme gibt bei der Abgabe, ist oftmals so, da muss der Apotheker entweder Rücksprache halten oder vielleicht sogar den Patienten wieder zurückschicken, ja, weil er sagt, okay, ich darf das nicht aufgrund der Abgaberegelung, das muss neu verordnet werden. Und dass man da, das fände ich vielleicht ganz, ganz wichtig, dass man da halt in Kontakt bleibt. Und eine zweite Sache wäre, auch eigentlich, denke ich mal, eigentlich selbstverständlich oder halt, aber trotzdem nicht desto weniger wichtig, sagen wir aktiv und jedenfalls regelmäßig die Informationen, Nachrichten, Newsletter, RSS-Feeds, was alles gibt, vom GKV-Spitzenverband, der KBV, der AMK, also der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, bezüglich Empfehlungen und Hinweise zu Lieferengpassen zu verfolgen. Das heißt, also, auch das Beispiel hat vielleicht der andere auch schon hoffentlich mitbekommen. dieser Versorgungsmangel, der festgestellt wurde vom BMG von Salbutamol. Ja. Das heißt, der Lieferengpassbeirat am BfArM hat da empfohlen, hier aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe für Dosierinhalatoren mit Salbutamol unter anderem derzeit nur die kleinste Packung in 1 zu verordnen und abzugeben. Und Ärzte sollten halt keine Rezepte für individuelle Bevorratung ausstellen. Und die Patienten sollen auch nur Folgerezepte erhalten, wenn es nötig ist. Das heißt, solche konkreten Hinweise und Empfehlungen, mit denen man quasi auch die ganze Gesamtlage auch dann recht gut dann auch ein bisschen Beitrag leisten kann. Dass man jetzt nicht jetzt dann da, dass jemand da irgendwie ein Patient irgendwie Bevorratung durchführt. Und das war so die Intention dahinter. Dass man da halt wie gesagt, diese zwei Tipps, einmal Kommunikation, Austausch und vor allem regelmäßig. Da kann man sich ja vorstellen, dass vielleicht anfangs wird es wahrscheinlich viel Austauschbedarf geben, aber wenn man sagt, man trifft sich, keine Ahnung, einmal im Monat oder so, macht so einen Durchfix, das wird mit der Zeit immer weniger werden, dass man wirklich nur noch das, was sich geändert hat, kurz austauscht. Das wäre sehr, sehr, sehr hilfreich, denke ich mal. Weil ich kann mir vorstellen, immer die Kombination nur über Telefon, über Fax oder auch wie immer, oder E-Mail, das ist immer nur punktuell. Aber grundsätzlich kommt man nicht wirklich voran. Das wären so die zwei Tipps, die ich vielleicht hätte.
Ja, vielleicht tut es ja auch der Messenger, ne? Mit dem man datenschutztechnisch zufrieden ist und wo dann vielleicht Apotheken und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sich austauschen und eben einfach Infos streuen für Arzneimittel, die jetzt knapper werden und, wie Sie ja sagten, Empfehlungen, vielleicht N1er-Verpackungen jetzt vermehrt darauf zurückzugreifen, um hier der Breite an Patienten noch gerecht zu werden für die Zeit, wo die Engpässe dann zu erwarten sind. Mhm. Ja, also quasi vielleicht auch die Besprechung im September oder August, bevor es dann losgeht mit Grippesaison und Co., sich nochmal zusammenzusetzen und die Frage zu stellen, okay, ist da schon was absehbar und wie reagieren wir darauf? Ja, prima, okay. Ja, Herr Klöckner, dann wollte ich noch zu sprechen kommen auf Ihre mobile Applikation, die Sie ja auch für Smartphones zur Verfügung stellen, wo man, wenn ich richtig informiert bin, auch diese Dinge nochmal nachschlagen kann. Können Sie uns vielleicht dazu noch ein paar Worte sagen?
Ja, wir haben da so eine Smartphone-App, die ist entstanden im Rahmen des DABI-Projektes DABI-M, Nichtlieferbarkeitsmonitor, M steht für Monitor, als Teil eines Machbarkeitsnachweises, also als Proof of Concept. Die App liefert tagesaktuelle bundesweite Nichtverfügbarkeitsinformationen von sogenannten, wie ich schon eben sagte, diese VMPs, diese WMPs, und zwar 1%. Das ist also ganz wichtig, dass man nicht jetzt da, dass man davon abgeht, immer zu sagen, diese Schwarz-Weiß-Betrachtung, lieferbar, nicht lieferbar oder Lieferengpass, nicht Lieferengpass, ist halt doch durchaus eine skalierbare Sache. Deswegen arbeiten wir damit Prozent. Inhaltlich steht dahinter quasi der prozentuale Anteil der Apotheker, prozentuale Anteil von Apotheken mit Nichtverfügbarkeitsmeldungen vom Großhandel. Das heißt, die Apotheken, die fragen ja quasi nicht nur das Produkt ab, was quasi abgegeben werden soll, sondern es werden ja auch die Alternativen alle auf dem Bildschirm in der Software angezeigt. Und diese werden auch dann automatisch dann beim Großhandel abgefragt, sind die verfügbar? Und wir halten dann quasi entsprechende Kopie davon, diesen Informationen in Echtzeit und werten das aus und zählen einfach, wie groß der Anteil von Apotheken mit einer Nichtverfügbarkeitsmeldung, vereinfacht gesagt. Ist ein bisschen komplexer noch im Hintergrund, aber vom Grundverständnis her das. Und das ist auch ganz hilfreich, um quasi Entwicklung sehr gut dann ablesen zu können. Also wir sehen schon, wenn sich dann Sachen schon, also wenn man rückwirkend schaut, dass wenn erst sehr später ein Thema irgendwo zum Beispiel in die Presse gekommen ist, da konnte man schon vorher sehen, einige Wochen, Monate vorher, da hat sich entwickelt, es wurde immer, immer schlimmer. Das ist ganz spannend, weil es so fein gliedrig in Prozenten abgestuft ist und nicht jetzt von heute auf morgen nicht lieferbar ist und solche Informationen abbildet. Und genau, aktuell befinden wir uns da quasi am Ende des Proof of Concept, der Proof of Concept Phase. Als nächstes steht da eine Phase der Evaluation an. Das heißt, entsprechende Tests und Auswertung für eine Evaluation laufen zurzeit an. Sollen auch dann noch die Anzahl der angeschlossenen gemeldeten Apotheken ausgeweitet werden. Und sagen wir so, diese Phase wird dann entscheidend werden für den zukünftigen Einsatz.
Aber sie ist runterladbar und sie ist voll funktionsfähig.
Genau. Da können wir vielleicht auch eine Shownotes noch näher noch dann erstellen unter dabi.de/app, also app. Dort bekommt man erklärt, wie man die App sich installiert. Es ist ein bisschen abhängig von, ob man iPhone oder Android-Handy hat. Wichtig ist halt die Geschichte, dass man sagt, okay, beim erstmaligen Start wird man da quasi nach einem Freischaltcode gefragt. Das war unsere Intention deswegen, dass wir quasi die Nutzung erstmal nur durch Heilberufler einschränken wollen. Das ist nicht jetzt da. Ich glaube, man muss einfach nur mal an die Anfänge der Corona-Pandemie erinnern, wo der dann da Hamsterkäufe durchgeführt hat, in die Läden gerannt ist und hat irgendwie Toilettenpapier holen wollen. Und wenn jemand dann quasi als Patient sieht, okay, da besteht halt durchaus Gefahr, dass unberechtigterweise vielleicht auch so sogar irgendwelche Hamsterkäufe angestoßen werden. Und auch das Verständnis, das medizinische Verständnis, was dahinter steckt, das ist ja ganz wichtig, dass wir quasi da die Zielgruppe, an die Heilberufe erstmal, also Mediziner und Apotheker dann adressieren. Und deswegen ist es erstmal da beschränkt. Und diesen Freischaltcode kann man sich ganz einfach holen unter halt dabi.de/code. Dort kann man sich mit dem DocCheck-Account, ist denke ich mal bekannt, anmelden und bekommt dann quasi seinen Code angezeigt. Gibt man einem an und danach wird man auch danach nicht mehr gefragt. Das heißt, danach ist nur beim erstmaligen Starten und die Daten werden tagesaktuell aktualisiert und angezeigt. Angezeigt werden diese VMPs absteigen, also das, ich sag mal, das Schlimmste, was mit höchsten Nichtverfügbarkeit ist ganz oben. Und das werden absteigend auf eine Liste angezeigt. Man kann sich auch noch nach vier Kategorien, wir haben das einfach mal ganz neutral A, B, C und D genannt, wo quasi verschiedene Prozentintervalle abgebildet sind. Dass man zum Beispiel sagt, mich interessiert nur alles ab 40%, da bedeckt man einfach nur die Kategorie C und D, also die obersten zwei, und die anderen interessieren mich nicht, damit man nicht jetzt immer alles durchscrollen muss.
Und ich habe auch eine komfortable Suche für die Arzneimittel, die mich besonders interessieren wahrscheinlich, ne?
Das hat man in der Tat vorher gehabt. Vorher hat man quasi ein Level drunter auf Produktebene, da konnte man dann suchen. Das hat sich aber herausgestellt, dass man irgendwie so, ich sag mal, die Top 5000 angezeigt hatten. Und es hat sich herausgestellt, dass teilweise immer die am wenigsten verfügbar waren, also mit der höchsten Nichtverfügbarkeit, wurden oben angesiedelt. Aber wenn Sie so eine Produktgruppe haben mit, was ich, 20, 30, 40 PZNs, und es sind halt gerade mal dann 5 oder 6, die halt nicht verfügbar sind, aber der Rest ist gut verfügbar. Aber die wenigen, die werden quasi nach oben gespült. Da muss man erstmal quasi einige Seiten durchscrollen. Deswegen ist man davon abgekommen.
Okay.
Weil es halt 5000 Einträge waren, da hat man gesagt, okay, da muss man Suche anbilden. Jetzt sind es, was ich, ein paar hundert maximal oder vielleicht 10, 20 oder so, die wichtig sind. Der kann man einfach durchscrollen. Also ist überschaubar. Und dadurch, dass halt sich auch dann hier in Deutschland man sehr gerne auch mit Packungsgrößen, also mit der Packungsgrößennorm dann arbeitet, also diese N1, N2, N3, werden auch dann da die Nichtverfügbarkeiten pro Packungsgröße halt angezeigt. Also nicht wie die Nichtverfügbarkeit von der N3 ist und der N2, weil in der Tat hat sich herausgestellt, dass oftmals erst die N3 Probleme bekommen und dann die nachgelagerten. Das ist auch entspannt.
Ja, wunderbar, Herr Glöckner. Dann kommen wir so langsam zum Ende. Sie haben natürlich nochmal die Möglichkeit, uns das mitzugeben, was vielleicht noch nicht angeklungen ist, wenn Sie noch was haben. Und somit quasi auch unseren Beitrag zu schließen. Herr Glöckner, haben Sie noch was, was Sie uns noch mitgeben möchten?
Ja, ist immer das Wichtigste, glaube ich, einfach das hat, glaube ich, auch jetzt gezeigt, dieser Podcast. Wichtig ist die Transparenz, dass man quasi zum Zeitpunkt der Verordnung Informationen braucht oder auch auf höherem Level, dass halt, es heißt ja auf nationaler Ebene, auf EU-Ebene, dass halt die Daten entsprechend bereitstehen und transparent aufbereitet werden und zur Verfügung stehen. Ich glaube, dann hat man schon mal ein bisschen Grund, damit bekommt man auch Sachen mit und Entwicklung mit, die schon andeuten und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn es zu spät ist. Ne?
Ja, wunderbar, Herr Glöckner. Dann herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihren Beitrag. Wir bedanken uns recht herzlich und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Hör mal wieder rein bei uns, bei Klinisch Relevant und ja, wir freuen uns, dass du heute dabei warst. Bleib gesund und bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.